With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet.
Heute ist Donnerstag, der 18. Dezember und wir sprechen über die große Erholungsrallye dank der Inflationszahlen in den USA, einer Warnung vor gehypten KI-Werten aus der zweiten Reihe und ob der Deutschlandfonds die Wende für die Wirtschaft bringt. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Johannes Bauer. Und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Disco Pogo. Endlich gibt's mal wieder richtig was zu feiern an den Börsen. Die letzten Wochen waren ja doch irgendwie ganz schön saure Gurkenzeit. Kaum gibt es überraschend gute Inflationszahlen aus den USA, zünden die Märkte ein Feuerwerk. Der DAX springt endlich wieder über die 24.000-Punkte-Marke. Die großen europäischen Indizes folgen mit Zuwächsen zwischen 0,6 und 0,9%.
In den USA geht dagegen die Post ab. Der S&P 500 steigt um 1,3%, der Nasdaq 100 sogar um fast 2%. Nur ein Posten ist rot auf der Anzeigetafel, der VIX, der die Volatilität des S&P 500 misst, sinkt um 9%. Wenn Party an der Börse ist, geht es mit dem Angstbarometer eben bergab.
So ist es und wir nehmen es natürlich mit. Der große Tagessieger in den USA ist Micron. Die Aktie schießt am Nachmittag um 15% nach oben. Gestern nachbörslich brachte der Chipkonzern seine Quartalszahlen und überraschte mit richtig gutem Wachstum, vor allem im KI-Geschäft und einer euphorischen Prognose für die kommenden Jahre.
Noch mehr schaffte gestern nur Medline, kleine Nachreichung von uns. Mehr als 40% legte die Aktie zu an ihrem ersten Tag an der Börse. Der Medizintechnikanbieter ist der größte Börsengang des Jahres weltweit. Hätte nicht besser laufen können.
Bei Birkenstock schon. Vielleicht das falsche Fußball erwischt. Naja, also auch an einem Donnerstag darf man mal ein bisschen flach daherkommen. Jedenfalls verlor die Aktie heute mehr als 7%. Der Schlappenkonzern enttäuschte mit seinem Ausblick für das kommende Jahr, in dem die Wachstumsraten und der Gewinn hinter den Schätzungen der Analysten zurückbleiben sollen. Birkenstock hat vor allem mit den Zöllen zu kämpfen.
Und während Birkenstock zu kämpfen hat, hat Lululemon wohl einen neuen Großaktionär an Bord, der die Sportartikelmarke auf Vordermann bringen will. Der aktivistische Investor Elliott Investment, der wird uns später nochmal begegnen, hat inzwischen für mehr als $1 Milliarde Aktien von Lululemon gekauft und hat wohl schon einen potenziell neuen CEO-Kandidaten in der Hinterhand, will CNBC erfahren haben. Seit dem Hoch Ende 2023 hat sich die Aktie von Lululemon mehr als halbiert. Heute ging es 6% nach oben.
Und in aller Kürze, es soll ja gefeiert werden, noch ein paar schnelle Meldungen und Kursbewegungen des Tages. Profi-Küchengerätehersteller Rational steigt heute um fast 5%. Die Aktie profitierte von einer Kaufempfehlung von UBS-Analysten. Douglas enttäuschte dagegen mit seinen Zahlen fürs abgelaufene Geschäftsjahr, trotz Wachstum bei Umsatz und Ergebnis. Die Aktie sank um 5,5%. Und dann auf der Positivseite gab es heute auch mal wieder Siemens Energy. Die gewinnen rund 4% nach einer neuen Kaufempfehlung von Analysten.
Mercedes will seine Leasingsparte Athlon verkaufen. Derzeit laufen Verhandlungen mit der französischen Bank BNP Paribas. Rund 1 Milliarde Euro ist die Tochter wohl wert. Die Aktie konnte aber nicht wirklich davon profitieren, auch weil der Konzern einen Bericht des Manager-Magazins dementieren musste, dass das Sparprogramm vorgezogen werde.
Durchschnäufen heißt es heute übrigens für alle Oracle-Aktionäre, denn die Aktie kann tatsächlich auch noch steigen.
Wer hätte es gedacht?
Ja, war ja länger nicht der Fall, ne? In der allgemeinen Inflationseuphorie geht es mehr als 3% nach oben, nachdem das Papier seit dem Hoch im September mehr als 40% verloren hat.
Heute hat sogar der sonst notorisch schlecht gelaunte Donald Trump etwas zu feiern. Die Aktie von Trump Media schoss um mehr als ein Viertel nach oben. Das Unternehmen hält neuerdings mehr als die Hälfte an dem Unternehmen TAE Technologies. So rum ließ man heute mitteilen. TAE Technologies arbeitet an Kraftwerken, die durch Kernfusion Energie erzeugen. Die große Hoffnungstechnologie für die Betreiber von KI-Rechenzentren. Illustre Eigner des Unternehmens bisher, Google und Chevron.
The Bigger Picture. Das bewegt Wirtschaft, Politik und Börse.
Die Überraschung des Tages, die natürlich die Märkte rund um den Globus am Nachmittag beflügelten, waren die Inflationsdaten aus den USA. Denn die Teuerungsrate war deutlich geringer als erwartet. Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahr im November um 2,7%, so langsam wie zuletzt im Frühjahr 2021. Volkswirte rechneten mit einer Rate von 3,1%. Die Inflation kam also deutlich niedriger rein.
Vor allem die Kerninflationsrate überraschte. Die Rate ohne volatile Nahrungsmittel- und Energiepreise stieg um 2,6%. Bloomberg hatte vorab insgesamt 62 Ökonomen nach ihrer Schätzung befragt. Alle lagen daneben. Die niedrigste Ökonomenschätzung lag bei 2,8%, der Schnitt bei 3%.
Sollten die Inflationswerte keine Ausreißer bleiben, hat es die US-Notenbank damit natürlich deutlich leichter, weiter im Taubenlager zu bleiben, sprich die Zinsen weiter zu senken und so Wirtschaft und Arbeitsmarkt zu helfen. Interessant oder, naja, sagen wir mal eher überraschend, dass sich das alles heute nicht sofort im Fedwatch-Tool deutlich wiedergespiegelt hat, an dem sich anhand der Optionen die Wahrscheinlichkeit der Zinsentscheidungen ablesen lassen. Für die nächsten beiden Sitzungen sind die Wahrscheinlichkeiten einer weiteren Zinssenkung tatsächlich nur marginal um 2 Prozentpunkte gestiegen. Allerdings, und das ist vielleicht auch die Erklärung dafür, trauen einige Volkswirten den Inflationsfrieden nicht so richtig, vor allem, weil sich im nächsten Jahr natürlich die Zölle in den Preisen bemerkbar machen werden.
Hoffen wir mal, dass wir das auch nicht allzu schnell dann als Drawdown an der Börse merken.
So ist es.
Ohne die Inflationsparty wäre heute makroseitig eigentlich inoffizieller Tag des Füße-Stillhaltens, zumindest in großen Teilen Europas. Die Europäische Zentralbank sowie die Notenbank von Norwegen und Schweden tagten heute zum letzten Mal im Jahr und ließen allesamt die Zinsen unverändert. Nur die Bank of England hat wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt.
Und wirklich sicher waren sie sich in England nicht mit der Entscheidung. Mit 5-4 entschied die Kommission für die Zinssenkung, weil am Ende Governor Andrew Bailey das Lager wechselte und sich auf die Seite der Tauben schlug.
Der Zinsschritt galt eigentlich als gesetzt. Weil es so ein enges Ding wurde, war die Börse am Ende nicht überzeugt. Nach der Verkündung gab es beim FTSE 100, der gestern ja noch so stark gestiegen war, erst einmal einen Dip und am Nachmittag war der Index lange Zeit der einzig größere, der im Minus notierte.
Alles nicht so einfach auf der Insel, denn die Makrogemengelage ist undurchsichtiger als ein frisch gezapftes Guinness. Die Wirtschaft schwächelt überraschend seit Juni, die Arbeitslosigkeit steigt kräftig und die Inflation hängt bei mehr als 3% fest. Eine Entscheidung für die Wirtschaft und gegen die Inflation, das ist natürlich eher untypisch für konservative Notenbanker. Entsprechend verwirrt waren natürlich Investoren, als der Bank of England Governor davon sprach, dass die nächste Zinsentscheidung ein closer call wird.
Keine Ahnung, wie es nach 5-4 noch enger zugehen soll.
Ich auch nicht.
Das weiß der Governor wahrscheinlich nur selbst. Aber bitte, Christine Lagarde und der Rest des EZB-Rates hatten es da heute einfacher. Zinsen bleiben, wo sie sind. Und Aussichten auf sinkende Zinsen gibt es erstmal keine. Die Wirtschaft tendiert nach oben und die Inflation liegt nahe dem Ziel von 2%. Haken dran, was will man mehr?
So schaut's nämlich aus. Ein bisschen Bewegung gibt's wahrscheinlich noch heute Nacht bzw. morgen früh. Da folgt nämlich noch die Bank of Japan mit ihrer Tagung und da wird es tatsächlich wahrscheinlich eine Zinserhöhung geben. Derzeit liegen die Leitzinsen bei 0,5%. Mit einer Erhöhung lägen die Zinsen dann auf dem höchsten Niveau seit 30 Jahren. Japan tickt halt doch immer wieder etwas anders.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Peter, ich sag's wie es ist. Im ersten Moment war ich fast ein bisschen aufgeregt, als ich gehört habe, dass Deutschland jetzt auch einen eigenen Staatsfonds bekommen soll.
Ich auch.
Wie Norwegen, dachte ich, dort investiert der Staatsfonds in Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen. Ihm gehören aber auch Grundstücke und Immobilien auf der ganzen Welt. Ziel ist es dort, die Rente der Norweger mitzufinanzieren. Und das gelingt ziemlich gut. Rund 6,6% Rendite hat der norwegische Staatsfonds jedes Jahr erzielt. Ach, wenn wir das auch nur hätten.
Es wäre so ein Traum, dann könnten wir nämlich hier einfach aufhören und uns an den Strand legen. Tja, so ein Staatsfonds ist der Deutschlandfonds leider nicht. Das muss man jetzt enttäuschenderweise sagen. Interessant könnte er aber nämlich trotzdem werden. Worum geht's hier eigentlich? Der Deutschlandfonds soll das deutsche Wirtschaftswachstum ankurbeln, indem er bessere Rahmenbedingungen für private Investitionen schafft. 30 Milliarden Euro stellt der Bund dafür bereit und hofft so, Investitionen von mindestens 100 Milliarden Euro anstoßen zu können.
Wichtig wäre das deshalb, weil 90% aller Investitionen aus der Privatwirtschaft kommen. Deutschland aber schon länger unter einer großen Investitionsschwäche leidet. Laut dem Münchner IFO-Institut sind die privaten Investitionen zuletzt auf das Niveau von 2015 gefallen. Höchste Zeit also, etwas daran zu ändern.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil sieht den Deutschlandfonds als Andockstelle für Investoren. Der Deutschlandfonds kann Risiken absichern und so dafür sorgen, dass die besten Ideen in Deutschland entstehen und hier auch groß gemacht werden. So hat er es verkündet. Bei den Startups steht Deutschland erstmal gut da. Die Forschung ist top und auch international konkurrenzfähig und interessante Startups haben wir auch.
Aber wenn diese Startups dann wachsen, kommt das Geld häufig aus dem Ausland. Das ist ein Punkt, an dem der Deutschlandfonds ansetzen soll. Insbesondere bei Startups aus der Klimatechnik oder Verteidigungsbranche soll die Förderbank KfW zum Co-Investor werden. Bis Ende 2030 sind dafür 1 Milliarde Euro vorgesehen, maximal 50 Millionen Euro pro Investition.
Startups sind ein Baustein, aber auch Energieversorgungsunternehmen sollen profitieren. Das ist der zweite große Baustein. Industrie und Mittelstand sind dann der dritte. Die Themen, um die es geht, sind die Themen unserer Zeit. Der Ausbau von erneuerbaren Energien, Batteriespeicheranlagen und Stromnetzen oder die Gewinnung von kritischen Rohstoffen wie Lithium.
Kurz, der Fonds soll dabei helfen, Deutschland zu modernisieren. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche sieht dafür noch einen hohen Investitionsbedarf. Der Deutschlandfonds soll eine Ergänzung zum milliardenschweren Infrastruktur-Sondervermögen sein. Aber der Deutschlandfonds ist eben kein klassischer Investmentfonds, sondern eher eine Plattform mit unterschiedlichen Werkzeugen.
Am Ende stecken deshalb im Deutschlandfonds nur 600 Millionen Euro neues Kapital. Die 30 Milliarden Euro, von denen wir am Anfang gesprochen haben, sind Garantien und Gewährleistungen, die Unternehmen dazu motivieren sollen, mehr zu investieren oder ein höheres Risiko einzugehen. Der Staat steht ihnen zur Seite, wenn was schief geht.
Was an sich schon clever ist, weil das Geld dann nicht direkt gegen den Haushalt gerechnet wird. Da gab es ja immer wieder Streit drum. Es birgt trotzdem zwei Gefahren. Erstens, dass interessierte Investoren bei all den unterschiedlichen Programmen den Überblick verlieren und vor allem, dass sie überhaupt darauf aufmerksam werden, dass es ein Programm gibt, das für sie passt. Da braucht es also gutes Marketing im Inland, aber auch international.
Und als zweite Gefahr, natürlich gibt es da noch die Urdeutsche, nämlich die Bürokratie. Dass es also einigermaßen schnell geht und die Förderungen so übersichtlich sind, dass Unternehmen nicht gleich das Interesse daran verlieren, wenn sie sehen, welchen Papierkram sie da wohl vor sich haben. Und dass die Hürden nicht so groß sind, dass am Ende nur Konzerne profitieren und kleinere und mittlere Unternehmen den Aufwand scheuen.
Losgehen soll es beim Deutschlandfonds noch im Dezember, etwa mit Kreditprogrammen zur Förderung von Geothermieprojekten, also der Nutzung der Erdwärme, und einem neuen Finanzierungsinstrument für Startups und Scale-ups. Nächstes Jahr soll der Deutschlandfonds dann dabei helfen, die Energieinfrastruktur zu modernisieren und Finanzierungslücken im Mittelstand zu stopfen.
Alles in allem ist das eigentlich also eine richtig gute Idee. Vielleicht könnte es also wirklich dabei helfen, dass wir eine Wirtschaftswende bekommen. Oder natürlich, dass das Geld mal wieder versickert oder eben zu spät oder zu selten an den richtigen Stellen ankommt. Denn das können wir deutlich besser als die Norweger. Schauen wir mal.
Kassensturz. alles, was wichtig ist für dein Geld.
Heute haben wir eine gute Nachricht für Verbraucher und eine schlechte. Fangen wir mal mit der guten an. Aldi Süd hat sich im Streit um Schummelrabatte erneut eine Niederlage bei Gericht eingefangen. Der Discounter warb in seinen Prospekten mit hohen Rabatten. Allerdings bezogen die sich nicht auf den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage für das Produkt, wie es der Gesetzgeber eigentlich vorsieht, sondern auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
Sind schon Schlawiner, dann sehen nämlich die Rabatte deutlich größer aus. Wir sind froh, dass das Gericht dieser Preistrickserei einen Riegel vorgeschoben hat, sagt Gabriele Bernhardt, Juristin im Dienste der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, die gegen Aldi geklagt hatte. Das war bereits die zweite Schlappe für Aldi in dem Fall. Im April hatte bereits das Landgericht Düsseldorf so entschieden, der Discounter hatte aber Berufung eingelegt, die das Oberlandesgericht heute zurückgewiesen hat.
Dann kommen wir leider zur schlechten Nachricht. Die Schufa muss Daten über Zahlungsausfälle von Verbrauchern nicht sofort löschen, wenn die ihre offenen Rechnungen bezahlt haben. Das hat der Bundesgerichtshof heute entschieden und damit ein verbraucherfreundliches Urteil des Oberlandesgerichts Köln aufgehoben.
Dabei geht es um Zahlungsstörungen. Die liegen beispielsweise vor, wenn ein Verbraucher trotz mehrmaliger Mahnung eine Rechnung nicht zahlt oder einen Kredit nicht bedienen kann. Dafür bekommt er dann einen negativen Schufa-Eintrag. Wenn eine Person die Forderung bedient, darf die Schufa den negativen Eintrag trotzdem noch 36 Monate speichern. Das war bisher die gängige Praxis, die der BGH nun bestätigt hat.
Zuvor hatte das Oberlandesgericht Köln entschieden, dass die Schufa erledigte Zahlungsstörungen sofort löschen muss. Hätte der BGH das Urteil bestätigt, hätte die Schufa bei 564.000 Personen alle erledigten Zahlungsstörungen löschen müssen. Das hätte ihren Schufa-Score verbessert und ihnen helfen können, leichter einen Kredit zu bekommen.
Verbraucherschützer und die Schufa fordern jetzt eine klare gesetzliche Regelung zu den Speicherfristen. Bislang handeln Auskunfteien wie die Schufa nach einem eigenen Regelwerk, das der hessische Datenschutzbeauftragte genehmigt hat.
Nur genehmigt hatte, muss man sagen, weil das ist schon ein bisschen wenig, dass es da keine eigene Regelung
definitiv
gibt.
Geldidee. Inspiration für dein Depot und deinen Geldbeutel.
Das ist heute mal eine überraschende Warnung. Finger weg von Hype-Aktien. Auch wenn heute durch die US-Inflationsdaten endlich mal wieder eitel Sonnenschein herrscht an der Börse, die letzten Wochen haben schon gezeigt, dass einiges in Bewegung kommt. Bei den seit Jahren gehypten Tech-Werten schauen Investoren sehr genau hin, ob es vielleicht mit der Euphorie nicht ein wenig zu viel war in letzter Zeit, an der einen oder anderen Stelle zumindest.
Oracle ist da ja seit Wochen ein ziemlich gutes Beispiel. Wir hatten es vorher davon. Auch gestern gab es für den Softwarekonzern an der Börse wieder auf die Mütze, weil ein langjähriger Partner nicht die Finanzierung eines Rechenzentrums mittragen will. Und seit Monaten geht es für die Aktie bergab, weil die Sorge umgeht, dass es Larry Ellison mit seinen KI-Investitionen deutlich übertreibt.
Und natürlich ist nach so einer langen Rallye Oracle im Zweifel kein Einzelfall. Einige Werte werden einfach mit nach oben gezogen, ohne dass man etwas genauer hinschaut. Aber da sich die Zeiten gerade ändern, kamen die Quantstrategen von der US-Großbank JP Morgan diese Woche mit einer interessanten Warnung daher. Vorsicht bei Aktien, auf die sich zu viele Anleger stürzen, deren Wachstum aber eher spekulativ ist.
Klingt alles irgendwie kryptischer, als es tatsächlich gemeint ist. Im Wesentlichen sind es Aktien, die die Strategen als zu stark gehypte zweite Reihe Profiteure des KI-Booms bezeichnen. Also Aktien, auf die sich Investoren stürzen, wenn die erste Reihe einfach schon zu gut gelaufen ist. Das haben wir die letzten Monate natürlich auch schon erlebt. Und dann nimmt man eben auch in Kauf, dass diese Unternehmen vielleicht nicht so gut finanziert sind und das Wachstum auch nicht so aus dem Cashflow bezahlen können, wie das all die Nvidias, Microsofts oder eben auch Alphabets drauf haben. Solange der Hype funktioniert, alles tutto bello. Aber wenn die Euphorie hinterfragt wird oder es andere Unsicherheiten, so heißt es richtig, an den Märkten gibt, sind diese, wie JP Morgan sie nennt, extremely crowded stocks, sensibler für eine harte Korrektur.
6 Aktien haben die Quant-Strategen ausgemacht, die besonders gefährdet sind. Und zwar Expedia, Broadcom, AMD, Estée-Lauder, Invesco und Nucor. Bei diesen, wie JP Morgan sie nennt, hochvolatilen, riskanten Aktien hat das Crowding, also das Gedränge der Anleger, das 99. Perzentil erreicht, was für die Quant-Strategen ein Extremlevel ist.
Als Alternative schlagen die Experten dagegen Langweiler mit geringer Vola vor, um das Depot quasi mal so ein bisschen zu beruhigen. Die Langweiler Top-Picks für sie sind Cigna, Pfizer, Verizon und Prudential.
Das heißt natürlich nicht, dass man das gesamte Depot umbauen muss, aber als Gedankenanregung zum Durchforsten der eigenen Position ist es eigentlich recht spannend. Denn Risiko wird seit Wochen anders bewertet und die Überhypten, die nicht so viel zu bieten haben, erwischt es in der Korrektur als erstes und meistens auch am heftigsten.
Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die neue App, entwickelt von Profis für Profis, ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate Exchange, Europas liquidester, regulierter Retailbörse. Sie richtet sich vor allem an Trader mit hoher Transaktionsfrequenz, die professionelle Tools, stabile Ausführung und eine intuitive Bedienung schätzen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, alle Orders werden direkt über die TradeGate Exchange ausgeführt. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Die Besonderheit? Die TradeGate AG als Betreiberin der Börse vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren daher von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Zwei gebührenfreie Depots, Realtime-Kurse in allen Ansichten und eine nutzerfreundliche Oberfläche gehören ebenfalls zum Angebot. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Der Kopf des Tages.
Und der ist Meg O'Neill. Mit der US-Amerikanerin an der Spitze probiert der britische Ölkonzern BP einen Neustart. Die 55-Jährige ist die erste Chefin von BP, die erste Frau überhaupt, die einen der fünf großen Ölkonzerne, quasi Big Oil, wie man sie so schön, der Welt leitet. Und die erste Person an der Spitze von BP, die von außerhalb kommt.
23 Jahre lang arbeitete O'Neill für den US-Ölriesen ExxonMobil. Die letzten 4 Jahre war sie Chefin des australischen Öl- und Gasanbieters Woodside Energy. Klingt alles erstmal nach einer progressiven Entscheidung von BP, pro O'Neill als Chefin. Die Entscheidung ist aber von ziemlich konservativen Tönen begleitet.
Zunächst mal steht O'Neill für das klassische Öl- und Gasgeschäft. In ihrer Amtszeit bei Woodside fällt die Fusion mit der Erdölsparte der BHP Group. O'Neill ist der Auffassung, dass gerade Flüssigerdgas noch lange gebraucht wird, gerade in Ländern, die auf erneuerbare Energien setzen. Drill, Baby, Drill, das sollte auch Donny gefallen.
Auch der wird Fan von O'Neill sein, da bin ich mir sicher. BPs Verwaltungsratschef Albert Manifold gehört da eher noch so zum Lager der Skeptiker, beziehungsweise fordert von ihr zumindest mehr Strenge und mehr Sorgfalt für notwendige transformative Veränderungen. Auf gut Deutsch, BP soll seinen Fokus wieder auf Öl und Gas legen. Das sagt auch der aktivistische Investor Elliott. O'Neills Vorgänger hat genau diesen Switch nicht geschafft und ist deshalb jetzt ziemlich überraschend mit sofortiger Wirkung zurückgetreten.
Beim Aktienkurs und den Gewinnen liegt BP deutlich hinter ExxonMobil und seinen britischen Erzrivalen Shell. In den Bereichen lief es für Woodside während O'Neills Amtszeit aber auch nicht wirklich besonders gut. Während BP den Sektor chronisch underperformed hat, hat Woodside BP chronisch underperformed, sagt Brian O'Brien, Geschäftsführerin des australisch-asiatischen Zentrums für Unternehmensverantwortung der US-Nachrichtenagentur Bloomberg. Ist irgendwie schon wieder ein witziges Zitat. Schauen wir mal, ob O'Brien diejenige ist, die zuletzt lacht. Und?
Zumindest zum Schluss ist sie nicht die Einzige, die lacht, sondern wir auch. Ihr habt es mitbekommen am Anfang, alle großen Indizes, fast alle 1% im Plus.
Das heißt, mit Börse und Bier eine Feierabend. Cheers, Jo.
Zum Wohl.
Cheers da draußen. Und wir sagen wie immer danke fürs Zuhören. Das soll es für heute gewesen sein. Wir genießen jetzt unser Feierabendbier und freuen uns auf ein bisschen Plus im Depot. Und sagen wie immer danke fürs Zuhören, liken, teilen, abonnieren, nicht vergessen. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.